Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und willkommen, liebe Hörerfreunde, zu der heutigen Sendung bei Radio Rumänien International. Ich bin Alex Terescu. Danke, dass Sie auch an diesem Dienstag auf unseren Frequenzen sind. Gleich im Anschluss hören Sie Nachrichten und die Beiträge zum aktuellen Tagesgeschehen. Außerdem im Programm die Kulturinterferenzen und noch viel mehr. Bleiben Sie dran.
Funkjournal.
Willkommen zu den Nachrichten. Polen übernimmt am Mittwoch, dem 1. Januar, von Ungarn den sechsmonatigen Turnusvorsitz im Rat der Europäischen Union. Internationale Medien berichten, dass Warschau sechs Monate lang eine viel kooperativere Rolle als Budapest spielen wird, um europäische Themen voranzubringen, angefangen bei der Unterstützung der Ukraine, die von russischen Truppen überfallen wurde. Polen ist einer der eifrigsten Unterstützer Kiews, während der ungarische nationalistische Ministerpräsident Viktor Orban mit seinem Besuch in Moskau im Juli, wo er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin traf, Brüssel irritierte. Die polnische Präsidentschaft beginnt inmitten der Ungewissheit über die Rückkehr des Republikaners Donald Trump ins Weiße Haus, und die Europäer fürchten ein sinkendes amerikanisches Engagement in der Ukraine und Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten, sagen Kommentatoren. Die rumänische Grenzpolizei ist bereit, dem Schengen-Raum ab dem 1. Januar 2025 mit Landgrenzen beizutreten, wenn die Kontrollen an 40 Grenzübergangsstellen, Straße, Eisenbahn und Hafen wegfallen werden. Laut einer Erklärung der Generalinspektion der Grenzpolizei wird ab Anfang nächsten Jahres das Reisen von Rumänien in andere Schengen-Mitgliedstaaten und aus diesen heraus einer Reise innerhalb des Landes gleichkommen. Personen, die in das Hoheitsgebiet eines anderen Schengen-Staates reisen wollen, müssen jedoch ein gültiges Reisedokument, das heißt einen Reisepass oder einen Personalausweis, mit sich führen, da die rumänische Grenzpolizei stichprobenartige und unsystematische Kontrollen durchführen wird, heißt es in der Erklärung weiter. Die Regierung in Bukarest hat eine Verordnung verabschiedet, die darauf abzielt, die Ausgaben des öffentlichen Sektors bis 2025 zu senken. Die Exekutive will die Haushaltsverschwendung um 1% des Bruttoinlandsproduktes bzw. 19 Milliarden Lei reduzieren und gleichzeitig die Haushaltseinnahmen durch die Umsetzung der Reformen im rumänischen Konjunkturplan erhöhen. Die haushaltspolitischen Maßnahmen werden von mehreren Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbänden kritisiert. Das Fehlen eines sozialen Dialogs und die Eile, mit der die Verordnung vorangetrieben wurde, missfallen den Gewerkschaften in den Bereichen Bildung, öffentliche Verwaltung und Sozialhilfe sowie dem Arbeitgeberverband für Energie. Mehr dazu nach den Nachrichten. Laut einem vom Finanzministerium veröffentlichten Dokument werden Benzin und Diesel in Rumänien ab dem 1. Januar 2025 teurer, da die Verbrauchsteuer auf Kraftstoffe um etwa 6% erhöht wird. Der Preis für einen Liter Benzin wird um 0,17 Lei umgerechnet mehr als 3 Euro Cent steigen, der für Diesel um 0,16 Lei. Auch die Verbrauchsteuern auf Spirituosen und Schaumweine werden ab dem 1. Januar um 4,4% angehoben. Ebenfalls zu Beginn des nächsten Jahres werden die lokalen Steuern und Abgaben an die Inflationsrate angepasst, wobei die Entscheidung darüber von den einzelnen Bürgermeisterämtern getroffen wird. In Bukarest hat der Generalrat beschlossen, diese Steuern um 10,4% zu erhöhen. Die Präsidentschaftswahlen in Rumänien könnten am 23. März 2025, dem ersten Wahlgang, und am 6. April, dem entscheidenden Wahlgang, stattfinden, verkünden die Massenmedien aus Bukarest unter Berufung auf politische Quellen innerhalb der Regierungskoalition der Sozialdemokratischen, der Nationalliberalen Partei und des Ungarnverbands. Der erste Wahlgang, der pünktlich am 24. November 2024 stattfand, wurde vom Verfassungsgericht für ungültig erklärt, das sich auf die vom Obersten Rat für nationale Verteidigung vorgelegten Dokumente stützte und die Einmischung eines sogenannten staatlichen Akteurs geltend machte. Die für den 8. Dezember angesetzte zweite Runde sollte von dem unabhängigen Nationalisten Călin Georgescu, dem Verbindungen zum putinistischen Russland nachgesagt werden, und der Vorsitzenden der Union Rettet Rumänien aus der Opposition Elena Lasconi bestreiten werden. In der Diaspora, wo die Wahllokale für den entscheidenden Wahlgang am 6. Dezember eröffnet wurden, hatten bereits Zehntausende Rumänen ihre Stimme abgegeben, als die Zentrale Wahlkommission beschloss, den ersten Wahlgang für ungültig zu erklären. Die Kosten für diese für ungültig erklärten Wahlen würden sich auf fast 1,4 Milliarden Lei, umgerechnet etwa 280 Milliarden Euro, belaufen. Am 21. Dezember sollte die zweite und letzte fünfjährige Amtszeit des amtierenden Präsidenten Klaus Johannis ablaufen, aber seine Amtszeit wurde bis zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts verlängert, die vom Verfassungsgericht bestätigt werden muss. Soweit die Nachrichten. Ich wünsche Ihnen guten Rutsch. Ich bin Florin Lungu. Wir hören uns auch 2025 wieder.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit einem aktuellen Beitrag. Die von der rumänischen Regierung beschlossenen haushaltspolitischen Maßnahmen werden von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden angefochten. Leila Kamil hat die Details. In der letzten Sitzung dieses Jahres hat die rumänische Regierung eine Dringlichkeitsverordnung verabschiedet, auf deren Grundlage der Staatshaushalt für 2025 aufgestellt werden soll. Das stark umstrittene Dokument zielt darauf ab, die Staatsausgaben einzuschränken und die Haushaltsverschwendung um 1% des Bruttoinlandsprodukts zu reduzieren, was etwa 19 Milliarden Lei ausmacht. Der sozialdemokratische Premierminister Marcel Ciolacu wies darauf hin, dass Rumänien von der Europäischen Kommission eine Verlängerung der Frist für die Reduzierung seines Haushaltsdefizits von 4 auf 7 Jahre erhalten hat und dass der erste Schritt darin besteht, das Defizit im Jahr 2025 auf 7% zu senken. Ciolacu betonte, dass ein schwieriges Wirtschaftsjahr bevorstehe und in diesem Zusammenhang Maßnahmen erforderlich seien, um Rumänien vor möglichen großen finanziellen Risiken zu schützen. Zu den geplanten Maßnahmen gehören ein Einfrieren der Renten und Gehälter im Haushaltssektor sowie der staatlichen Kinderzulagen. Das Dokument sieht auch eine 25-prozentige Kürzung der Zuschüsse für politische Parteien im Vergleich zu diesem Jahr vor. Andererseits wird es 2025 keine staatlichen Einstellungen mehr geben und öffentliche Behörden und Einrichtungen werden aufgelöst und zusammengelegt. Gleichzeitig werden Urlaubsgutscheine mit einer Zuzahlung von 800 Lei durch den Arbeitnehmer gewährt. Finanzminister Tancos Barna erklärte, dass die Verordnung auch vorsieht, dass Beschäftigte im Baugewerbe, in der Landwirtschaft und in der IT-Branche Steuern auf ihre Gehälter zahlen müssen. Das von der Regierung verabschiedete Dokument erhöht die Dividendensteuer von 8 auf 10% und führt eine neue Steuer auf Sonderkonstruktionen ein. Diese Steuer wird in den nächsten 90 Tagen nicht erhoben. In dieser Zeit werden die Durchführungsbestimmungen ausgearbeitet und der Finanzminister wird sich mit großen Unternehmen, die in Rumänien investieren, über die Steuer beraten. Mehrere Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbände haben ihre Unzufriedenheit mit den von der Exekutive beschlossenen Steuer- und Haushaltsmaßnahmen zum Ausdruck gebracht. Gewerkschaften aus den Bereichen Bildung, öffentliche Verwaltung und Sozialhilfe
sowie der Arbeitgeberverband der Energiebranche kritisierten den fehlenden sozialen Dialog und die Eile, mit der die Verordnung auf den Weg gebracht wurde. Die Bildungsgewerkschaften lehnen das Einfrieren der Löhne ab, während die Arbeitgeber der Lebensmittelbranche die Streichung von Steuererleichterungen für Arbeitnehmer in diesem Sektor missbilligen und die Vertreter der KMUs die niedrigere Steuerwelle und eine höhere Besteuerung von Dividenden kritisieren. Die Studenten sind ihrerseits mit den begrenzten Rabatten für den Schienenverkehr unzufrieden. Beamte der Strafvollzugspolizei gingen auf die Straße, um ihren Unmut über die Verordnung zu äußern. Sie sagen, dass sie bis zu 30% ihres Gehalts verlieren werden.
Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Jede große Stadt hat einen Kilometer Null, an dem die Messung von Entfernungen und die Organisation des städtischen Raums symbolisch und physisch beginnt. In Bukarest befindet sich dieser Kilometer Null an der alten Kolzer Straße, von der aus das heutige Bukarest entstanden sein soll. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Zwischen 1703 und 1707 baute der adelige Mihail Cantacuzino ein Krankenhaus und eine Schule auf dem Anwesen des Bojaren Kolzer Doicescu. Der Nachname dieses großen Adligen, der für die Versorgung des königlichen Hofes zuständig war, ist bis heute in der Topographie der Stadt erhalten geblieben und wird ein unvermeidliches Wahrzeichen sein. Das Anwesen von Kolzer erstreckte sich von der heutigen Kilometermarke Null nach Norden und auf ihm wird sich das Zentrum des heutigen Bukarest erheben. Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Anwesen systematisiert und eine Seitenstraße des heutigen Bretianu Boulevards zwischen dem Krankenhaus und der Kirche des Heiligen Georgie, wo das Denkmal des Kilometers Null steht, und erhielt den Namen Kolzerstraße, ein kleines städtebauliches Relikt dessen, was es vor fast 150 Jahren war. An der Stelle der alten Kolzerstraße mit ihrem berühmten Turm in der Mitte des heutigen Bretianu Boulevards, der 1888 abgerissen wurde, entstand die zentrale Achse des heutigen Bukarest, an der Kreuzung der heutigen Boulevards Karol und Elisabetta in Ost-West-Richtung sowie Bretianu und Magheru in Nord-Süd-Richtung. Die Kolzerstraße sollte dem neuen Bukarest zu mehr Luft verhelfen, indem sie die Victoriestraße eröffnete, die erste Nord-Süd-Achse der Hauptstadt. Der Museograf Cezar Buyumac vom Bukarester Stadtmuseum ist für das Projekt zum Gedenken an die alte Kolzerstraße verantwortlich. Mit einer Karte vor Augen ist es viel einfacher, den Weg der berühmten Straße von gestern zurückzuverfolgen. Allerdings liefert Buyumac alle Details, die dazu beitragen, eine mentale Karte zu erstellen, indem er die Kunstwerke der Künstler aus dem 19. Jahrhundert, die in ihren Werken die Kolzerstraße abbildeten, zusammentrug. Angefangen beim Schutzupalast bis hin zur Kolzerkirche. Mit Hilfe der Vorstellungskraft gewinnt alles an Kontur. Wir befinden uns hier auf der Kolzergasse. Gegenüber steht die Kolzerkirche. Da war das Elendsviertel Kolzer und der Kolzerturm. All diese Dinge im Zentrum der Stadt, die aber zu einem bestimmten Zeitpunkt an der Peripherie lagen. Und dann, irgendwann später, waren sie im Zentrum der Stadt. Das ist die Kolzerstraße, eine gewundene Straße, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Da war der Fürstenhof, das Gasthaus Kolza, der Kolzer Turm, und hier stehen wir auf einer Straße, die vom St. Georgsplatz, von der Georgskirche, von der Kreuzung mit der Lipskanstraße ausging und in der Clemenceistraße endete. Dort endete sie, wo heute die C.A. Rossetti-Straße liegt. Ein gemütlicher Spaziergang durch Bukarest lässt die Erinnerung an die alte Kolzerstraße wieder aufleben. Cezar Buyumac zeigt, wie weit sich Bukarest ausdehnen kann, ausgehend von den neuen Achsen, die während der Zeit des Bürgermeisters Pache Protopopescu angelegt wurden. Ein Name, den man sich merken muss. Hier, wo die Kolzerstraße aufhörte, war das Ende der Stadt. Es war das Randgebiet der heutigen Straße, die am Nordbahnhof beginnt, die Titulescu-Straße entlangführt und den Victoriei-Platz erreicht. Sie geht weiter über die Iancu de Hunedoara, über die Stefan-Cel-Mare-Straße und so weiter. Es war die Straße, die die Stadt umringte, eine Peripheriestraße nach französischem Vorbild. Wie sollte die Kolzerstraße später aussehen, als sie entworfen wurde? Das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gegen Ende, als der Boulevard gebaut wurde, die Ost-West-Achse, die Oborul mit Cotroceni verband. Es war der erste Boulevard, als er an den Seiten markiert wurde, hatte er noch nicht einmal einen Namen. Er hieß Boulevard. Er war nämlich der einzige. Die wichtigsten Gebäude des jungen rumänischen Staates wurden entlang des Boulevards gebaut, wie die Ministerien, das Landwirtschaftsministerium, das Kriegsministerium. Angrenzend haben wir das Krankenhaus gegenüber, das erste Krankenhaus in der Walachei. Wir haben die Universität, wir haben den Universitätsplatz, der gegenüber der Universität liegt. Der Boulevard wurde so angelegt, weil hier die Paraden am 10. Mai, dem Nationalfeiertag, stattfanden. Unter der Herrschaft von König Karl I. wurde Bukarest immer mehr zu einer europäischen Stadt. Cezar Buyumac nennt einige der wichtigsten Wahrzeichen der neuen Boulevards, die an der Kolzei-Straße entstanden sind. 1874, also vor 150 Jahren, wurde dort eine Statue von Mihai Viteazul, deutsch Michael dem Tapferen, aufgestellt. Damals verkündete Karl I., dass er alle Rumänen unter seiner Herrschaft vereinen wolle. Es gab auch Unabhängigkeits- und Einigungserklärungen, die König Karl während seiner Herrschaft abgab. Gegenüber befindet sich ein Hotel, das Grand Hotel du Boulevard, das nach dem Boulevard benannt ist. Das heißt, es war das Grand Hotel am Boulevard. Dann gibt es andere wichtige Einrichtungen, die zivilen Krankenhäuser, eine Reihe von militärischen Einrichtungen, die Sparkasse und dann das Gebäude des Amtsplatz, aber auch den Park Cismigeu und eine Reihe von Restaurants und die Theater, wo wir die Projektionen nach der Erfindung der Brüder Lumière erlebten. Die Kolzerstraße im alten Bukarest ist heute nicht mehr sichtbar. Aber es ist die Straße, aus der die Stadt hervorging. Und die ikonografischen Quellen der damaligen Zeit halten sie immer noch lebendig.
In der heutigen Tourismus-Rubrik Reiseland Rumänien stellen wir Ihnen die westrumänische Stadt Oradea vor. Sie hören einen Originalbeitrag von Stefan Baciu. Am Mikrofon ist Anna Nedele. Oradea liegt nicht weit von der ungarischen Grenze entfernt und ist eine der großen Städte Rumäniens und ein attraktives Reiseziel zu jeder Jahreszeit. Oradea zeichnet sich durch seine zahlreichen Jugendstil- und Sezessionsgebäude aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Aus diesem Grund ist die westrumänische Stadt auch als Jugendstil-Hauptstadt bekannt. Besonders attraktiv für Touristen sind nicht nur die architektonischen Sehenswürdigkeiten, sondern auch die zahlreichen Veranstaltungen, die von der Stadtverwaltung organisiert werden. Da die Winterferien näher rücken, wird Orade auch den Weihnachtsmarkt organisieren. Alexandru Chira, Leiter des Vereins Visit Orade, kommt zu Wort mit Einzelheiten. Der Plan der Stadtverwaltung besteht darin, die Fußgängerzonen im historischen Stadtzentrum so weit wie möglich zu erweitern. Es handelt sich in der Tat um ein viel größeres Gebiet, das entlang der Ufer des Flusses Crișul-Repede verläuft. Eine neue Promenade wird bald für Naturliebhaber und Spaziergänger geöffnet sein. Wir werden den Weihnachtsmarkt auf dem Siegesplatz und dem Ferdinandplatz ausdehnen und einige der Konzerte, die, sagen wir, dynamischer sind, werden auch in anderen Fußgängerzonen der Stadt stattfinden, und zwar in zwei der wichtigsten Fußgängerzonen von Oradea. Außerdem wird der Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Überraschungen aufwarten. Es gibt ein Riesenrad mit Panoramablick, eine Eisbahn, die vor dem Theater aufgebaut wird. Der Weihnachtsmann kommt jedes Wochenende in das kleine Häuschen, das eigens für ihn am Siegesplatz gebaut wird. Auch bei den Transportmitteln wird es Überraschungen geben. Manchmal kommt er mit einer alten Straßenbahn, manchmal mit einer Kutsche. Ein emblematisches Gebäude im Jugendstil ist der Palast Vulturul Negru, der Schwarze Falke, der sich auf dem Hauptplatz von Oradea befindet. Er besteht aus drei Gebäuden und verfügt über eine Y-förmige Passage mit Cafés und Geschäften und kann als Ausgangspunkt für die Erkundung des Stadtzentrums dienen. Alexandru Chira dazu. Wir gehen weiter zum Rathauspalast. Der Rathauspalast von Oradea ist ebenfalls für Besucher geöffnet. Damit meine ich den Ehrensaal und den Hauptsaal, in dem die wichtigsten Sitzungen der Stadtverwaltung abgehalten werden, den Traian Moșoiu-Saal. Dann die Kirche mit dem Mond, die über den in Europa einzigartigen Mechanismus verfügt, der die Mondphasen nachbildet und der auch in diesem Jahr nach so vielen Jahrhunderten noch voll funktionsfähig ist. Und die Paläste im Jugendstil und im Sezessionsstil, die die beiden Seiten des Platzes umschließen. Die Touristen erleben hier die einzigartige Atmosphäre des Siegesplatzes, der Partymeile der Stadt, sagte unser Gesprächspartner. Die mittelalterliche Festung, die sich etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt befindet, und die Sion-Synagoge, die 1878 gebaut wurde, sind ebenfalls einen Besuch wert. Vor dem Zweiten Weltkrieg machten die Juden etwa 35% der Bevölkerung von Oradea aus. Die Sion-Synagoge wurde vor kurzem saniert und ist heute ein Kulturzentrum ebenso wie das Museum der jüdischen Geschichte von Oradea.
Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Weiter geht das Programm von Radio Rumänien International mit klassischer Musik. Die Galerie der großen Dirigenten wird von George Georgescu angeführt, einer unbestrittenen Musikerpersönlichkeit, auf deren Biografie wir im Folgenden näher eingehen werden. Doch zunächst wollen wir uns auf die Musik konzentrieren. Teil 1 des Konzerts BWV 1043 D-Moll für zwei Violinen und Orchester von Johann Sebastian Bach. Die Solisten Yehudi Menuhin und David Oistrakh werden vom Sinfonieorchester der Bukarester Philharmonie unter der Leitung von George Georgescu begleitet. Thank you.
George Georgescu wurde am 12. September 1887 in Sulina, einer Hafenstadt in der Nähe der Mündung der Donau, ins Schwarze Meer geboren. Er wurde am selben Tag geboren, an dem sein Vater Lotto spielte und eine Geige gewann. Der Fünfjährige, dessen musikalische Begabung offensichtlich war, begann Geige zu spielen. Im Alter von 19 schrieb er sich in die Cello-Klasse an der Musikakademie in Bukarest ein, die damals von dem renommierten Professor Constantin Dimitrescu geleitet wurde, und vervollkommnete nach seinem Abschluss seine Fähigkeiten in Berlin bei dem berühmten Hugo Becker. 6 Jahre lang war er Mitglied des von dem Geiger Henri Marteau geleiteten Streichquartetts, doch dann musste er aufgrund eines banalen Krampfes in seinem linken Arm seine Karriere als Cellist aufgeben. Auf Anregung des berühmten Dirigenten Arthur Nikisch und seines guten Freundes, des Komponisten Richard Strauss, begann George Georgescu ein Dirigierstudium und hatte 1918 einen bemerkenswerten Erfolg bei den renommierten Berliner Philharmonikern. Nach einer langen Reihe erfolgreicher Europatourneen kehrte George Georgescu am 4. Januar 1920 erstmals auf das Podium des rumänischen Athenäums in Bukarest zurück und gründete bald darauf die Gesellschaft Philharmonica, deren Generaldirektor er wurde. Wir hören weiter einen Auszug aus der Ballet-Suite »Hochzeit in den Karpaten« von Paul Constantinescu, die vom Nationalrundfunkorchester unter der Leitung von George Georgescu aufgeführt wird.
Thank you.
Der große Dirigent war ein vielseitiger Profi und wählte sein Programm je nach Orchester und Publikum aus. So setzte er in Wien Werke von Johannes Brahms und Richard Strauss, seinen Lieblingskomponisten, auf das Programm, in Paris Werke von Maurice Ravel und Paul Dukas, in Prag die Ouvertüre zur Oper Die verkaufte Braut von Bedřich Smetana, in Sofia das Konzert für Klavier und Orchester von Pancho Vladigerov, in Warschau die Sinfonie Nachtlieder von Karol Szymanowski und in Italien Kompositionen von Ottorino Respighi. Ab 1926 unternahm er Tourneen durch die Vereinigten Staaten und dirigierte das New York Philharmonic Symphony Orchestra sowie das Orchestra des Consorts Cologne in der französischen Hauptstadt. Da er viele Jahre in Deutschland studierte und lebte, galt Giorgio Georgescu als einer der größten Vertreter des klassischen Dirigierstils der deutschen Schule. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Maestro von der Leitung der Bukarester Philharmonie ausgeschlossen, da er als Kollaborateur galt und kein Orchester in Rumänien dirigieren durfte. Diese Situation dauerte bis 1947, als er nach der Intervention von George Enescu seine musikalische Tätigkeit am Pult des Nationalen Rundfunkorchesters wieder aufnahm. Im Jahr 1956 kehrte Giorgio Georgescu an die Spitze des Philharmonischen Orchesters zurück, wobei seine offensichtlichen künstlerischen Qualitäten nicht zu übersehen waren. Zum Schluss hören wir die symphonische Dichtung »Tod und Verklärung« von Richard Strauss.
Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Sie hören das deutsche Programm von Radio Rumänien International. Die römisch-katholische Kirche in der Temeschen Gemeinde Lenauheim lud am 3. Adventssonntag zur Wiedereinweihung ihrer frisch renovierten historischen Orgel ein. Die Finanzierung der umfangreichen Reparaturarbeiten wurde vom Gerhardsforum Banate Schwaben, der Landsmannschaft Banate Schwaben und von der Heimatortsgemeinschaft Lenauheim gesichert. Der Weihezeremonie wohnte auch Adrian Ardelan von Radio Temeschwar bei. Sie hören die Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Die Temescher Ortschaft Lenauheim, früher Chatrat genannt, ist der Geburtsort des bedeutenden romantischen Dichters Nikolaus Lenau. Die römisch-katholische Pfarrkirche im Ort wurde 1778 eingeweiht und sie stellt eine Stiftung der Kaiserin Maria Theresia dar. Die Heimatortsgemeinschaft aus Deutschland ergriff vor einigen Jahren die Initiative, die reparaturbedürftige historische Orgel der Kirche zu restaurieren. Am Sonntag der Freude in diesem Advent war es dann soweit und das wertvolle Musikinstrument konnte wieder eingeweiht werden. Werner Griebel ist Vorsitzender der HOG Lenauheim.
Das ist ein Herzensprojekt gewesen. Die HOG Lenauheim hat vor einigen Jahren, 4, 5 Jahre ist es schon her, den Impuls gegeben. Und es hat uns am Herzen gelegen, diese alte, gutgehende Orgel nochmal in Klang zu bringen. Wir haben das Projekt eingeleitet. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, bis wir uns da positionieren konnten. Aber letztendlich hat bei diesem Projekt uns dann die Landsmannschaft der Banate Schwaben zur Seite gestellt. Und das Gerhardsforum in größeren Maßen. Da war Herr Dr. Franz Metz und Pfarrer in Ruhestand Paul Kollar sehr involviert und die haben sich sehr viel Mühe gegeben, damit wir das nötige Geld für die Reparatur der Orgel bekommen. Für mich persönlich bedeutet es sehr viel. Gestern Nachmittag, als die Orgel zum ersten Mal erklungen ist und ich stand in der Kirche neben Professor Dr. Walter Kindl, da habe ich gedacht, das fällt mir ein Stein vom Herz. Also der schöne Klang, wo sie wieder hat, das hat mir auch Professor Kindl bestätigt, dass der Klang sehr schön ist und Dr. Metz hat es bestätigt und somit bin ich sehr froh, dass wir das Projekt jetzt zu Ende gebracht haben, aber nicht nur zu Ende, sondern gut zu Ende gebracht haben und können vielen Menschen eine Freude bereiten. Es ist für uns alle, die mal da gelebt haben, eine Orgel, die uns Leben lang begleitet hat, bei den Gottesdiensten, aber nicht nur, auch bei den Firmungen, Kommunion und so weiter, Weihnachtsfeiern. Und deswegen hat diese Orgel für uns einen großen Wert, aber nicht nur für uns. Ich finde auch für die heutigen Lenauheimer hat die Orgel einen großen Wert zur Bildung. Das ist unser Gedanke, dass sie zur Bildung der Schulkinder, aber auch den Erwachsenen beiträgt. Desgleichen haben wir auch den Gedanken, wir haben viele Museumsbesuche, wir können Konzerte organisieren. Wenn die Gruppen kommen ins Museum, können die auch beim Konzert teilnehmen oder so ähnliche Sachen. Aber auch geplant sind 2 bis 3, sogar 4 Konzerte im Jahr. Und das ist für uns der wichtigste Punkt.
Bei der Übernahme der Orgel nach der Beendung der Reparaturarbeiten war auch der Banater Musikwissenschaftler und Organist Dr. Franz Metz zugegen.
Die Orgel gehört zu den wertvollsten, die wir in der Banater Heide haben, also in den sogenannten Schwabendörfern, ehemaligen Schwabendörfern. In Lenauheim zum Beispiel, diese Orgel hier wurde Ende des 18. Jahrhunderts um 1785 aus Wien gebracht. Sie soll aus einem Wiener Kloster stammen, nämlich sowohl der Altar wie auch die Orgel wurden im gleichen Jahr um 1783 nach Lenauheim gebracht. Damals hatte allerdings diese Orgel nur ein Manual und vermutlich ohne Pedal. Es war ein hinterspieliges Instrument und Anfang des 19. Jahrhunderts wurde diese kleine Orgel dann, vermutlich das Gehäuse ist aus der Wiener Zeit noch erhalten geblieben, und Franz Anton Welter aus Temeswar, ein bedeutender Orgelbauer, von dem wir einige wertvolle Orgeln in der Gegend noch stehen haben, hat diese Orgel dann erweitert, vergrößert und mit der jetzigen Disposition sozusagen versehen. Das heißt 14 Register, auch 2 Manuale und Pedal. Es ist ein rein mechanisches Instrument, sowohl die Spieltraktur wie auch die Registertraktur ist rein mechanisch, sehr einfach gehalten, aber sehr robust. Aber natürlich binnen 200 Jahren geht einiges kaputt und die Orgel wurde jetzt von der Orgelbaufirma Sándor Péter aus Siebenbürgen renoviert, komplett auseinandergenommen. Leider war sie auch sehr wurmstichig, also viele Teile waren vom Holzwurm befallen, mussten ersetzt werden oder total renoviert werden. Die Prospektpfeifen wurden während des Ersten Weltkriegs 1917 für Kriegszwecke requiriert und danach von der Firma Wegenstein nur provisorisch ersetzt, sozusagen aus Dachrinnenblech waren die gefertigt. Die wurden jetzt auch komplett ersetzt mit echten Zinnorgelpfeifen, Prospektpfeifen. Das Instrument klingt sehr gut, also ist für diesen Raum, für diesen Kirchenraum, ein relativ kleiner Kirchenraum erbaut, der übrigens bis im 1900 ganz anders ausgesehen hat, und zwar mit einer runden Kuppeldecke sogar. Die ist aber irgendwann im 1900 eingestürzt und hat man die einfache Deckenform verwendet. Und die Renovierung war mit einigen Problemen versehen, nämlich ein Teil der Decke hat sich auf das Orgelgehäuse schon gestützt und dieses deformiert. Das musste auch behoben werden. Somit haben wir jetzt eines der wenigen Instrumente des Banats, die in tadellosem Zustand sich befinden jetzt und die für Gottesdienste und natürlich auch für Orgelkonzerte während der Sommermonate benutzt werden können. Das Orgelgehäuse ist sehr schön hochbarock gehalten mit den Orgelohren, sogenannten Orgelohren, rechts und links noch die Überreste der ehemaligen Orgeltüren, die sich früher befanden, die man während der Fastenzeit, Advents- und Fastenzeit geschlossen hat und dann restlichen Teil des Kirchenjahres aufgemacht hat. Und Sie sehen ein typisches Orgelgehäuse, wie das in der Brüstung befindlichen Vorderpositivs. Das ist die Art und Weise, in der Franz Anton Welter auch gebaut hat. Wir haben hier auch die Orgel in der Nachbargemeinde Lovrin. Die wurde auch von Welter erbaut, übrigens auch von Großsankt Nikolaus, auch von Altbeschenova in der bulgarischen Gemeinde. Also wir haben einige wertvolle Welter-Orgeln im Banat noch vorhanden. Die müssten jetzt eine nach der anderen renoviert werden.
Den Festgottesdienst zelebrierte der Artemis-Pfarrer Diözesanbischof Josef Chavapal gemeinsam mit den Pfarrern Christinel Balan und Bonaventura Dumea. Den musikalischen Rahmen sicherte der Artemis-Pfarrer Exultate Chor unter der Leitung von Robert Moikai Fabian, der zu Beginn ohne Orgelbegleitung das für den Advent typische Rorate-Lied anstimmte. Bischof Josef sprach anschließend das Segengebet.
Lasst uns beten. Großer Gott, du willst, dass wir Menschen dir in der Freude des Herzens dienen. Deshalb lassen wir Musik und Instrumente zu deinem Lob erklingen. Du hast deinem Diener Mose den Auftrag gegeben, Posaunen aufzufertigen, damit anzufertigen, damit sie bei der Feier des Opfers erscheinen. Mit Flügeln und Harfen hat das auserwählte Volk dir seine Loblieder gesungen. Dein Sohn ist Mensch geworden und hat jenen Lobgesang auf diese Erde gebracht, der in den himmlischen Wohnungen durch alle Ewigkeit erklingt. Der Apostel mahnt uns, dir aus vollem Herzen zu singen und zu jubeln. In dieser festlichen Stunde bitten wir dich, segne diese Orgel, damit sie zu deiner Ehre ertöne und unsere Herzen emporgebe zu dir. Wie die vielen Pfeifen sich in einem Klang vereinen, so lass uns als Glieder deiner Kirche in gegenseitiger Liebe und Brüderlichkeit verbunden sein, damit wir eins mit allen Engeln und Heiligen in den ewigen Lobgesang deiner Herrlichkeit einstimmen dürfen. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
un super ok. Trăiam bine, mersi, stăpân pe viața mea de zi cu zi, până ne-am întâlnit. Stați să vedeți. Mă priva într-un fel, jur că n-aș fi crezut să ajung să-mi placă fata atât de mult. M-ar vorbe cel de sus când mi-a pus cătușele. Ia, mi-a pus cătușele. Inima mi-a furat fără glas, m-a lăsat cu cipopușile. Prizonier, condamnat sub ele, mi-a intrat ca și căpușele. Sunt un tip cerebral și mereu am fugit, ca dracu de tămâie, să fiu îndrăgostit, veșnic liber să fiu. S-o credeți voi. E frumoasă, mi-am zis, dar îi pot rezista. În filmul meu nu joacă oricine vrea, doar o replică a spus și mi l-a pus cătușele. Ia, mi-a pus cătușele. Inima mi-a furat fără glas, m-a lăsat cum zic păpușile. Prizonier, condamnat sub piele, mi-a intrat ca și căpușele. N-am știut ce să fac, am lăsat garda jos, un simplu zâmbet m-a întors pe dos. Și acum la final vă dau un sfat. Dacă vă îndrăgostiți, aveți grijă de voi. În dragoste se cade ca și în război. Dacă te lași dus, ți lași pus cătușele. Ia, mi-a pus cătușele. Inima mi-a furat fără glas, m-a lăsat cum sunt păpușile. Prizonier, condamnat sub piele, mi-a intrat ca și căpușele. Cătușele, ia, mi-a pus cătușele. Inima mi-a furat fără glas, m-a lăsat cum sunt păpușile. Prizonier, condamnat sub piele, mi-a intrat ca și căpușele. Ia, mi-a pus cătușele. Ia, mi-a pus cătușele. Te rog eu mult de tot, dă-mi drumul. Se închid toate ușile, vorbesc ca păpușile. Mi-a luat și mănușile. Prizonier, condamnat sub piele, mi-a intrat fix ca și căpușele.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.